Glück auf und herzlich willkommen in Aue-Bad Schlemer. Wäre alles seinen sozialistischen Gang gegangen, dann hätte die Wismut-Ära in der Lagerstätte Schlemer-Alberoda 1992 ihr Ende gefunden. Weil aber nichts seinen sozialistischen Gang ging, sondern im Jahr 1989 die DDR ihre friedliche Revolution erlebte und damit der Wandel der Gesellschaft eingeläutet wurde, verließen die letzten beiden mit Uranerz gefüllten Hunde am 1. März 1990 12 Uhr den Schacht 371 in Hartenstein. Was nun, war die Frage gerade auch in Schlemer. Der Ort litt nicht nur unter den Folgen des Uranbergbaus, sondern auch unter dem Ruf als Tal des Todes, sowie massiven Vorurteilen und einem Negativimage. So gab es selbst 1995 noch engagierte Umweltschützer, die nach einer Umsiedlung des Ortes verlangten. Die Schlemer sahen das freilich ganz anders. 1995 eröffneten sie die Traditionsgaststätte zum Füllort. Ende desselben Jahres begann die Einrichtung einer Traditionsstätte im Kulturhaus. Ganz bescheiden, mit 12 Kräften der Arbeitsfördergesellschaft der Wismut GmbH ging es los. Die Schätze der Traditionsstätte waren 50 Mineralien und 20 Gemälde aus dem Bestand der Wismut. Am Rande des 8. Deutschen Bergmannstags in Schneeberg eröffnete Bürgermeister Konrad Bornt im Beisein vieler Ehrengäste die Traditionsstätte am 21. Juli 1996. 2000 Besucher kamen allein am ersten Wochenende. Es gab einen riesigen Informationsbedarf, erinnert sich der heutige Museumsleiter Hermann Meinl. Apropos Museum. Die bescheidenen Schlemer sprachen bis 1998 lediglich von einer Traditionsstätte. Dabei hatte sich diese längst zum Ort des Sammelns und Bewahrens entwickelt. Es brauchte aber erst die klare Aussage der Schwarzenberger Museumsleiterin Steinau: Das ist keine Traditionsstätte mehr. Ihr seid ein Museum. Das heutige Museum Uranbergbau ist in Sachsen einzigartig. Kein anderes Museum beschäftigt sich in dieser Kompaktheit mit dem Bergbau und der Sozialgeschichte der Wismut. Ganz nebenbei hat sich Schlemer zu Bad Schlemer entwickelt und so ist die Botschaft des Hauses: Ein zerstörter und totgesagter Ort kann durchaus ein zweites Leben entwickeln. Voraussetzung dafür sind Menschen mit Visionen und das Sanierungsprogramm der Wismut. Dadurch erst konnte sich das Draksche Schlem zum florierenden Kurbad entwickeln. Im Museum werden alle Seiten des Uranbergbaus im Positiven wie im Negativen beleuchtet. Besucher bekommen Antworten auf die Frage: Wie haben die Menschen gelebt und manchmal auch gelitten? Wir laden Sie jetzt ein, akustisch durch das Museum zu wandeln. Ihr Museumsführer ist Hermann Meinl, der als ABM-Kraft 1995 begann und bis heute mit viel Herzblut und Leidenschaft das Museum Uranbergbau im Kulturhaus Aktivist Bad Schlemer leitet.
Herzliches Glück auf im Museum Uranbergbau. Mein Name ist Meinl, ich bin hier der Leiter seit vielen Jahren schon und lade Sie jetzt ein zum Rundgang durch unser Museum. Wir sind hier im ersten Ausstellungskomplex, den bezeichnen wir selbst gerne als Geschichte des Urans. Hier geht es also im Komplex darum, festzustellen, wer hat das Uran entdeckt, was ist alles damit gemacht worden. Und auf einer dieser Tafeln sehen wir also Martin Heinrich Klapproth, den Entdecker des Metalls Uranit. Und zu dieser ganzen Geschichte mit dem Uran muss man Folgendes wissen. Und Mitte des 16. Jahrhunderts tritt als zum ersten Mal hier bei uns im Erzgebirge der Begriff Pechblende auf. Im besten Sächsisch alles zweimal weiches B, wie man das sagt. Das ist also ein Metall gewesen, was ähnlich wie Eisenerz aussieht. Brauner Glaskopf. Die Bergleute haben im Schacht vor sich hingepickert, ihr Erz gefördert, sind dann nach der Schicht nach oben geklettert und wollten beim Steiger ihr Erzgeld geschrieben kriegen. Und er hat dann gesagt, das kannst du auf der Halde schmeißen, ihr seid geblendet worden, ihr habt Pech gehabt. Weil eben dieses Uran fast genauso aussieht wie das Eisenerz. Erst ab 1825 hat man dann das Uran einer vernünftigen Verwendung zuführen können. Man hat Gläser gefärbt. Ein Josef Friedel aus dem Isergebirge soll dieses Verfahren entdeckt haben. Zum Anfang grüne und gelbe Gläser hergestellt. Aber man hat Uran also in solchen geringen Mengen gebraucht, dass dieser Uranerzbergbau wirtschaftlich nie eine Bedeutung bei uns im Erzgebirge hatte. Man hat also beispielsweise von 1825 bis 1900 nur 110 Tonnen Uranerz abgebaut. Das sind also verschwindend geringe Mengen auf diese Zeit. Bewegung kommt in die Geschichte mit der Entdeckung der Radioaktivität durch Henri Becquerel 1896 und seine Schülerin Marie Curie entdeckt dann 1898 in Paris die Elemente Polonium und Radium. Radium, das Strahlende, ein Mineral, welches aus dem Uran gewonnen wird. Wir haben das früher als Phosphorfarbe bezeichnet. Und ein Gramm Radium wurde damals aus etwa 7 Tonnen Uranerz gewonnen. War also ein sehr seltenes Mineral und auch sehr teuer. Um 1900 hat also ein Gramm Radium fast 400.000 Mark gekostet. Man muss sich vorstellen, dass also dieses Radium sehr aufwendig hergestellt werden musste und deshalb eben auch dieser hohe Preis. Und im Umkehrschluss haben die Leute natürlich gedacht, was so teuer ist, das muss wirklich was Tolles, was Gutes sein. Und man hat also dann radioaktive Präparate in der Heilkunde eingesetzt. Und man war tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt der Meinung, je höher die Radioaktivität ist, umso besser, umso zuträglich ist das für den menschlichen Organismus. Und wir haben also hier in der kleinen Tischvitrine, die wir hier mit ausgestellt haben, also beispielsweise eine kleine Büchse, Radiumsalz Dr. Pinkau. Das ist also eine Büchse, dort war Radiumsalz in Fichtennadelöl gelöst als Badezusatz. Dort steht hinten auf dieser kleinen Schachtel dann drauf, garantiert unschädlich für Mensch und Wanne. Also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen unsachlich formulieren würde, würde ich behaupten wollen, wenn diese Büchse in der Apotheke im Regal gestanden hat, dann hat die nachts geleuchtet. Also Radium ist hochtoxisch und hochradioaktiv und mit Sicherheit nicht der Gesundheit zuträglich. Wir haben dann auch ein weiteres tolles Präparat hier in dieser Vitrine stehen. Das ist ein sogenanntes Radium-Emanationsgerät. Dort war man der Meinung, dass man sich selbst radioaktives Wasser anfertigen kann. Und das Präparat, was da drin sich befunden hatte, das hat also einen Strahlenwert von über 80.000 Becquerel gehabt. Also dort wird man heute Riesenprobleme kriegen. Das wäre verboten, überhaupt frei hinzustellen. Aber ich sage es nochmal, hinterher als Historiker kann man immer schlau reden. Zum damaligen Zeitpunkt waren diese Dinge nicht bekannt. Und wir müssen also wirklich davon ausgehen, dass die Geschichte der Radioaktivität immer davon geprägt war, dass neue Entdeckungen immer auch deshalb gemacht worden sind, weil da menschliche Gesundheit beeinträchtigt worden ist oder Menschen eben auch tatsächlich gestorben sind. 1939 im Dezember fahren Otto Hahn und Fritz Strassmann heimlich nach Stockholm zu Lise Meitner. Die war als Leiterin des Physiklehrstuhls des Kaiser-Wilhelm-Institutes Berlin-Dahlem, war die nach Schweden emigriert und Otto Hahn und Fritz Strassmann besuchen sie und diskutieren mit ihr ein Experiment. Und im Erfolge dieser Diskussion kommt man zur Auffassung, es ist doch tatsächlich gelungen, einen Urankern von Uran-235 zu spalten. Und bei dieser Spaltung tritt ein enormes Energiepotenzial auf. Nun hat es zum damaligen Zeitpunkt eine ganze Reihe Wissenschaftler gegeben, die gesagt haben, das ist völlig unmöglich, das ist undenkbar, weil Atom auf Altgriechisch das Unteilbare bedeutet. Es war also unvorstellbar. Die Lise Meitner hat dann mit ihrem Neffen Max Frisch bis Februar 1940 die kernphysikalische Erklärung gebracht und dann beginnt tatsächlich auch schon die Konzeption einer neuen Waffe. Wir wissen also heute, dass Albert Einstein einen Brief an den damaligen Präsidenten Roosevelt geschrieben hat und vorgeschlagen hat, dieses Energiepotenzial zu nutzen, um eine Waffe herzustellen, weil man zum damaligen Zeitpunkt in Europa dieser deutschen Wehrmacht nichts gegenüberstellen könnte. Es war also eine absolute Militärmacht und man war der Meinung, dass nur diese Waffe letzten Endes diesen Aggressionsbestrebungen Deutschlands Einhalt geboten werden kann. Man muss sich jetzt vorstellen, das war eines der teuersten Rüstungsprojekte der Welt, die man damals gesehen hat. Und die USA waren tatsächlich aufgrund ihrer entfernten Lage zum Kriegsschauplatz und ihrer Ressourcen in der Lage, das durchzuziehen. Im Rahmen des Manhattan-Projekts sind 1942 drei geheime Großstädte errichtet gewesen mit über 200.000 Einwohnern und über 45.000 Wissenschaftler haben an diesem Projekt gearbeitet. Zum gleichen Zeitpunkt haben in der Sowjetunion unter Leitung von Molotow immerhin 24 Wissenschaftler gearbeitet. Also dort sieht man schon diesen riesengroßen Rückstand. Und es ist tatsächlich so, dass diese atomare Lücke und dieser Rückstand nur aufgeholt werden konnte durch den deutschen Klaus Fuchs, der also den Sowjets dieses Atomgeheimnis verraten hat. Seine moralische Rechtfertigung bestand darin, wenn beide Supermächte diese Waffe besitzen, wird sie nicht gegeneinander eingesetzt. Ja, wir kennen die Daten, 6. und 8. August 1949. Die beiden Bomben sind auf Hiroshima und Nagasaki geworfen mit ihrer fürchterlichen Vernichtungswirkung und unter diesen, man kann sagen, Damoklesschwert haben wir ja dann bis 1990 eigentlich gelebt. Also immer diese atomare Bedrohung war immer irgendwo auch nachvollziehbar. Ja, wir haben also auf der letzten Tafel hier natürlich auch nochmal eine positive Ausrichtung auf das Uran als Kernenergieträger. Und auch wenn wir heute in Deutschland der Meinung sind, dass dieses Uran also dazu nicht genutzt werden sollte, Uran-235 hat eine Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren. ich glaube schon, dass man dort irgendwann nochmal eine vernünftige Verwendung findet. Und man muss sich jetzt mal wirklich in unsere Großeltern reinversetzen, rein bildlich gesehen. Ein Kilo Uran, das ist ungefähr eine Scheibe von etwa 10, 12 Zentimeter im Durchmesser und etwa 8 Zentimeter hoch. Und diese kleine Scheibe beinhaltet das Energiepotenzial von über 3000 Tonnen Steinkohle, also über 20 Eisenbahnwaggons Steinkohle. Also unsere Vorfahren waren keine Deppen, die waren nicht dumm. Es war ein riesen Energiepotenzial, was man friedlich nutzen wollte. Nachdem wir die Geschichte des Urans nun erläutert bekommen haben, sind wir jetzt im nächsten Raum, welcher sich einerseits mit der Geschichte des Grubenrettungswesens beschäftigt und auf der anderen Seite aber eben auch mit dem Arbeitsschutz. Und Grubenrettungswesen ist also ein ganz spezieller Bereich des Schachtes. Grubenrettungseinheiten müssen unterhalten werden, solange aktive Bergwerke betrieben werden. Man muss aber dazu sagen, dass eben diese Grubenwerke nicht immer existiert haben. 1906 hat es in Frankreich ein schweres Grubenunglück gegeben und das gilt also mehr oder weniger als die Geburtsstunde des deutschen Grubenrettungswesens. Und bei Wismut gibt es ein schönes Sprichwort: Bäcker, Schneider und Friseure waren Ingenieure, und das kann man hier sehr schön erläutern an der mittleren Standvitrine, wo wir also eine ganze Reihe Ausbildungsunterlagen haben. Und hier ist natürlich auch eine schöne Urkunde mit erhalten vom Erhard Kühne, dessen Vater 1939 Grubenwehrmann in Waldenburg geworden ist. Und solche Leute sind natürlich in der Anfangszeit der Wismut, wie man das so schön sagt, mit Kusshand genommen worden. Da ist dann Sicherheitsinspektor bei Wismut gewesen, um eben hier dann auch für diese Sicherheit verantwortlich zu sein. Dass der Bergmann nicht jeden Tag an die Gefahren des Bergwerks denkt, das sehen wir in der großen Tafel, Klopfzeichen bei Verschüttung. Diese Tafel hängt also auf dem Schacht 366 auf der Rasenbank. Der Bergmann ist dort jeden Tag daran vorbeigelaufen und ist eigentlich ein Beleg dafür, dass Bergbau tatsächlich, wie man das bei uns sagt, keine Puppenstube ist und auch immer eine gefährliche Arbeit ist. Den Grubenwehrmännern ist eine hohe Achtung entgegengebracht worden, weil letzten Endes der Bergmann die Sicherheit hatte, wenn mir was passiert, die Grubenwehr tut alles, setzt alles daran, um mich hier rauszuholen. Und wir haben hier noch eine schöne Krankentrage hier liegen, also massiv aus Eisen hergestellt. Und ich sage dann immer, wenn wir heute mit unserem wohlgenährten Zustand diese leere Krankentrage mal bloß 100 Meter die Straße lang transportieren, da haben wir schon genug zu tun. Wenn man sich dann vorstellt, dass dort noch Person drauf liegt und das durch enge Grubenbaue gezerrt werden muss, dann kann man schon eine Vorstellung kriegen, wie schwierig diese Arbeit gewesen ist. Ja, Arbeitssicherheit war natürlich von Anfang an ein großes Problem bei Wismut, das muss man ganz einfach sagen. Und es ist also nicht so, dass man hier, wie man das nach 1990 erklärt hatte, sinngemäß über Leichen gegangen ist. Man muss sich vorstellen, 4,5 Millionen Männer waren gefallen und über 11 Millionen waren in Gefangenschaft. Also man war schon über jeden froh, der eine Schaufel halten konnte. Und das Uranprojekt hatte schon eine große Bedeutung für die Sowjets. Und dementsprechend hat man schon Wert darauf gelegt, dass die Arbeitssicherheit vorhanden war. Aber die Bergleute sind natürlich diese Bestimmung auch umgangen, ganz einfach deshalb, weil sie mehr Geld verdienen wollten. Und ich bin ja als Kind in Schneeberg groß geworden. Mitte der 1960er Jahre hat man also behauptet, man würde am Husten hören, wer auf Arbeit geht. Steinstaublung war ein gravierendes, riesengroßes Problem. Und jeder, der bei uns in der Region lebt, der weiß, Bergmann, der an Steinstaublung erkrankt, dem steht ein schweres Sterben bevor. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Und ich habe also hier ein sehr schönes Foto. Den Mann habe ich persönlich noch kennengelernt, Egon Eichhorn. Den sehen wir hier auf dem Foto untertage. Er hat ja noch seine Wehrmachtsjacke an und seinen schwarzen Arbeitsschutzhelm. Der Helm sieht schneeweiß aus, weil man eben trocken gebohrt hat. Und wer trocken gebohrt hat, hat 20% mehr Leistung bekommen und brauchte im Winter nicht mit nassen Klamotten auf dem Zugdach sitzen. Und der Mann war zu mir ganz ehrlich, der hat gesagt: Gunger, ich habe 3 Jahre Krieg überstanden in 2 Jahre Gefangenschaft, die könnten mir sonst was erzählen. Ich wollte Geld verdienen. Ja, und hat im letzten Endes dann dafür auch mit seiner Gesundheit bezahlt. Also das ist schon eine Geschichte, die man hier mit erwähnen muss. Wir haben ja auch eine sehr schöne Übersicht von 1946 bis 2015 über schwere Unfälle, über tödliche Unfälle, wie sie bei Wismut stattgefunden haben. Sicherlich gibt es dort eine Dunkelziffer. Und sicherlich sind auch bei den Erkrankungen die ganzen Sowjets, die auch als einfache Arbeiter im Schacht gearbeitet haben, hier nicht mit aufgeführt worden. Aber es ist also tatsächlich so, dass man hier schon davon ausgehen muss, dass der Beruf des Bergmanns neben der Strahlenbelastung also vor allen Dingen enorm körperlich belastend gewesen ist. Und die Masse der Erkrankung stammt aus den ersten Jahren in der Nachkriegszeit, wo die Menschen durch Unterernährung geprägt waren. Und deshalb auch hier dieses schöne Foto aus dem Jahr 1952 von einem Lebensmittelladen in Johanngeorgenstadt, wo wir also dort 4 verschiedene Sorten Wurst aufgehängt sehen und dann oben an den oberen Haken dann die Schinken gehangen haben. Also Das konntest du dir natürlich bloß anschauen. Wenn du den Ausweis, den Schachtausweis nicht hattest, wenn du die Lebensmittelkarte unter Tage nicht hattest, dann hast du diese Sachen nicht zu kaufen bekommen. Und auch diese Bilder verdeutlichen natürlich auch nochmal, dass die Bergleute der Wismut zuallererst nicht wegen Weltfrieden zur Wismut gegangen sind, sondern weil die Not so groß war und die Familie ernährt werden musste. Und auf dieser Tafel sehen wir dann auch noch ein sehr schönes Foto vom Krankenhaus Allerbrunn. Das ist ja tatsächlich nach dem Bauplan eines Sanatoriums in Sotschi errichtet worden. Und dieses Gebäude steht für Wismut. Man muss sich vorstellen, das Riesengebäude ist innerhalb von 10 Monaten aus dem Boden gestampft worden. Das ist natürlich eine enorme wirtschaftliche Leistung gewesen. Und man muss auf der anderen Seite natürlich auch feststellen, das Haus ist ja nicht umsonst gebaut worden, weil eben ab 1948 bereits die ersten Staublungenfälle, die ersten Vibrationsschäden oder Pressluftschäden, wie man es genannt hat, aufgetreten sind. Und man natürlich schon dafür sorgen wollte, dass der Bergmann bis zur Rente arbeitet und nicht vorher berufskrank wird. Wir befinden uns jetzt im sogenannten Anbau des Kulturhauses Aktivist. Das ist ein Gebäude, welches Anfang der 1990er Jahre errichtet worden ist. Und hier in diesem Teil haben wir 1999 begonnen, die unmittelbare Ortsgeschichte Bad Schlemas darzustellen. Von der Besiedlungsgeschichte her, dann diese Zeit des Uranbergbaus bis hin zum Neubeginn des Kurbades. Und hier zum Anfang wird man natürlich erstmal begrüßt mit einem Plakat, welches für billige Nachkuren im Herbst wirbt in Schlema. Das ist ein Plakat, nach 1935 gedruckt worden. Und der Hintergrund dieser billigen Herbstkuren besteht darin, dass man zum damaligen Zeitpunkt einen enormen Gästezustrom in Schlema hatte und die Leute auch dort enorme Preise für Hotel und Unterkunft bezahlen mussten. Wir haben also neben diesem Plakat ein sehr schönes Bild. Das ist eine Leihgabe vom Dr. Titzmann, wo man also das Gebiet des heutigen Kurparks erkennt, den Konzertpavillon und das Kurhotel. Alles beides Dinge, die heute nicht mehr existieren. Und man muss sich vorstellen, alleine für das Hotel sind exorbitante Preise fällig gewesen. Wir haben also bei uns im Sammlungsbestand Quittungen von 2 Personen, die 1940 hier zur Kur waren. Und die haben für 3 Wochen Aufenthalt im Kurhotel Radienbad Oberschlema sage und schreibe 800 Reichsmark bezahlt. Nun wird es das heute nicht mehr allzu viel sagen, aber 800 Reichsmark ist tatsächlich viel Geld, wenn man weiß, dass zum damaligen Zeitpunkt ein Zweifamilienhaus mit etwa 5000 Mark getaxt worden ist. Und diese enormen Einnahmen, die haben natürlich die Kurgesellschaft von Radienbad Oberschlema auch in die Lage versetzt, hier mondäne Anlagen zu errichten, wo also die Kurgäste natürlich Dinge erlebt haben, wie sie auch in anderen großen Kurorten der Welt üblich gewesen sind. Und für die Angestellten, die hier gearbeitet haben, war das natürlich schon eine besondere Ehre. Und für manch einen Erzgebirger hat sich dann auch erschlossen, dass die Welt also tatsächlich riesengroß ist und dass sie nicht in Aue oder in Chemnitz zu Ende ist. Sie sind ja meistens nicht aus ihren Nestern rausgekommen. Also das zum Anfang erstmal, dass man eine kleine Einstimmung hat. Und wir beginnen natürlich dann auch mit dieser ganzen Besiedlungsgeschichte. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil diese Uranbergbau ja sich nicht einfach so gegründet hat, sondern eine logische Fortsetzung dessen ist, was hier vorher passiert ist. Also wir wissen, dass schon vor 4500 Jahren hier Menschen gelebt haben. Es gibt also archäologische Artefakte und wir wissen auch mittlerweile, dass also auch schon vor 4000 Jahren die Kelten in der Nähe des Auersberges Zinn gewaschen haben. Und da braucht man also nicht viel Fantasie, dass die auch hier Bergbau betrieben haben, dass also tagesnahe Lager von Zinn und auch Kupfer abgebaut worden sind. Im ausgehenden 13. Jahrhundert beginnt die Besiedlung unseres Erzgebirges. Und Schlema ist dann das erste Mal 1396 erwähnt worden. Und ein Hänsel von Schönfels sollte also hier Steuern eintreiben in Schlema. Und dort hat man dann also damals festgelegt, Schlema ist 600 Jahre alt. Wir wissen heute, das ist die Ersterwähnung. Ja, und dann beginnt also dieser Zustrom von Menschen. Es war eine bäuerliche Besiedlung. Und bei dem Roten der Wälder, bei dem Urbarmachen der Felder, sind die Bauern natürlich dann zuallererst auf tagesnahe Metalle getroffen. Das war Eisen und Zinn. Dort sind sofort Bergleute aus dem Harz nachgerückt. Und dann muss man sich vorstellen, hat man sich also von einem Erzlager zum anderen in die Tiefe vorgearbeitet. Wir haben also dann 1452 an der Fundgrube Silberwaage in Niederschlema die ersten Silberfunde. Und dort tritt auch schon Martin Römer aus dem Dunkel der Geschichte hervor, da er dann vor allen Dingen eine besondere Beziehung zu Schneeberg hat. Und dieser Silberbergbau ging über eine relativ geringe Zeit. Dann hat man Bittgottesdienste durchgeführt, weil die Kobolde und die Nickel das Silber verhext haben, und 1540 hat man dann festgestellt, dass dieses verhasste Kobold der Grundstoff für die blaue Farbe ist. Das ist durch Christoph Schürer in einem Hammer in Oberschlema gemacht wurden. Und daraus bildet sich dann die Weiterverarbeitungsindustrie, die Blaufarbenwerke, von denen heute die Nickelhütte Aue das letzte noch erhaltene hier in der Region ist. Schlema hatte zum damaligen Zeitpunkt ein Blaufarbenwerk, welches sich dann später zum größten Kuhwald-Blaufarbenwerk der Welt entwickeln sollte. Das Gebäude ist dann in den 60er Jahren abgerissen worden. Und jetzt müssen wir sich vorstellen, 1906 wird in Wien die Radiumpalastgesellschaft St. Joachimsthal gegründet. Und man wird natürlich auch in Sachsen munter, was auf der böhmischen Seite des Gebirges möglich ist, muss ja auch auf dem Nordkamm des Erzgebirges möglich sein. Man sucht radioaktive Wässer. Richard Friedrich ist hier in Schlema der Mann, der den Professor Schiffner und den Ingenieur Weidisch bei der Suche unterstützt. 1909 werden die ersten radioaktiven Wässer gefunden und dann beginnt diese ganze, wie man umgangssprachlich bei uns sagt, Tippel-Tappel-Tour, wo also dann ein Ereignis das nächste ablöst. 1913 werden also die ersten radioaktiven Wässer ausgegeben, 1918 werden die ersten Kurgäste begrüßt und dann entwickelt sich das Bad Schritt für Schritt weiter zu diesem mondänen Bad, wie ich das zum Anfang geklärt hatte. Dieser Wandel zum mondänen Bad, der realisiert sich dadurch, dass Schlema tatsächlich die stärksten radioaktiven Wässer der Welt gehabt hat, 100-mal stärkere Wässer, als wir heute überhaupt ausgeben dürfen und das war die Garantie, dass man hier möglichst schnell gesund wird. Und das Zentrale, Ausstellungsstück hier bei uns in diesem Raum, der die Geschichte des Radiumbades Oberschlema darstellt, das ist dieses schöne Modell vom Kuhhotelkomplex Radiumbad Oberschlema. Ich habe das durch unser Modellbahner mit Figuren bestücken lassen, damit man überhaupt mal eine Vorstellung kriegt, was das für ein Riesengebäude gewesen ist. Sie müssen sich ja vorstellen, dass von diesem Gebäude nichts mehr übrig ist. Das ist ja infolge des Uranbergbaus abgerissen worden. Und das ist eine Architektenstudie, dieses Modell. Und das haben die Schlemer tatsächlich 1935 mit dem Dampfer nach Chicago geschafft und haben da 2 Wochen auf der Weltbädermesse für Radiumbad Oberschlema geworben. Es ist also nicht bloß eine Geschichte, die jeder Kurort braucht, um seine Kurgäste zu motivieren, wiederzukommen, sondern es ist tatsächlich so, dass in Schlema, in Radiumbad Oberschlema, tausende Menschen auch aus dem Ausland hierher gekommen sind, um eben hier von ihren Leiden Erlösung zu finden. Wir haben eine ganze Reihe Einzelprojekte hier noch drin. Wir haben also eine sehr schöne Uniform eines Blaufarbenwerksmeisters ausgestellt. Wir haben durch die Familie Meinke in Schlema haben wir 2 schöne Puppen geschenkt bekommen fürs Museum. Diese Püppis sind also angezogen wie die Mädchen in der Trinkwasserausgabe und die Mädchen, die in der Badewannenausgabe gearbeitet haben. Eine sehr schöne Geschichte. Und wir haben natürlich auch das Modell, ein Plakat, wo wir also dann auch tatsächlich diese Werte zur damaligen Zeit nachvollziehen können. Ich habe also dort ein Plakat vor einigen Jahren mal in Schneeberg aus dem Müllcontainer geangelt. Dort ist ein Plakat von einer Ausstellung von 1938, Strahlende Heilkunde nennt sich diese Ausstellung. Und wir sehen dort bei der Hindenburg-Quelle einen Wert 13.500 Macheinheiten. Das würde nach heutiger Umrechnung etwa 180.000 Becquerel betragen. Zum Vergleich, heute sind in Deutschland zwischen 600 bis 2.000 Becquerel erlaubt. Also schon enorm höher. Das ist schon eine ganz große Geschichte gewesen damals. Ja, und an diesem Modell des Hotelskomplexes kann man natürlich dann auch die Endzeit des Radiumbad Oberschlema erklären. Man muss sich also vorstellen, 1945, als im Erzgebirge die Ortschaften übergequollen sind vor Flüchtlingen und Ausgebombten, ging in Schlema bis April 1945 alles noch seinen geregelten Gang. Wir hatten Kurgäste hier in Schlema, die also hier tatsächlich noch waren, bis April 1945. Dann kam der Kurbetrieb zum Erliegen. Und am 19. Juni 1945 sind dann die sowjetischen Truppen hier einmarschiert, in Schlema auch. Und dann hat man auch sofort wieder begonnen, den Kurbetrieb zu beleben. Und es ist schon bemerkenswert, dass selbst in der Nachkriegszeit, die ja geprägt war durch Besatzungsmacht, durch Hunger und so weiter, dass wir tatsächlich bis Ende 1945 nochmal rund 2000 Kurgäste hier in Schlema zur Kur hatten. Der neue Kurdirektor hat dann die große Hoffnung gehabt, dass wir also hier den Neubeginn schaffen und dass also wieder Kurgäste kommen, 46, und die Menschen auch die Chance haben, Geld zu verdienen. Und diese Entwicklung ist natürlich dann jäh unterbrochen worden, als im August 1945 unter dem mittleren Teil dieses Kurhotels der Bergmann Martin Vogel aus Schneeberg das erste Uran unter Schlema findet. Es war ein 40 cm starker Uranpechblendegang und damit war das Schicksal der Gemeinde besiegelt. Wir befinden uns jetzt hier in dem Raum, der die unmittelbare Geschichte des Uranbergbaus in Schlema darstellt. Wir hören ja, dass wir hier ein starkes Brummen zu vernehmen können. Das ist der Lüfter der hier in Betrieb gehalten werden muss, Tag und Nacht, weil wir hier in diesem Raum auch tatsächlich ein Stück Original-Uran-Pechblende ausstellen können. Das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte. Wir brauchen also Strahlenschutzprotokoll, Radonmessung und so weiter. Wir sind aber sehr froh, dass die Wismut GmbH uns hier so ein schönes Stück gegeben hat, damit man also auch mal sieht, worum es überhaupt gegangen ist hier in Schlema. Und das ist Stück Uraninit, wie man es genau sagt. Das stammt hier aus der Lagerstätte Schlema-Alberoda aus etwa 1500 Meter Tiefe. Ja, dieser Raum, den wir hier betreten, da ist dunkel gehalten, graue Wände, und wir haben ja versucht, in dieser Installation auch darzustellen, was Schlema ausgemacht hat in den 1970er und 80er Jahren. Und das war diese Haldenlandschaft, diese fürchterliche Haldenlandschaft, diese riesen Geröllberge, die den Ort förmlich eingekeilt haben und die also für keine vernünftige Verwendung zur Verfügung gestanden haben, wo ein paar Birken gewachsen sind, die über Wildeinflug rangekommen sind und die also dann auch dazu beigetragen haben, dass Schlema in den 1970er und 80er Jahren als die dreckige Schlem bezeichnet worden ist, also als ein schmutziges Dorf. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass hier in diesem Uranbergbauunternehmen sehr viele Menschen Lohn und Brot gefunden haben. Und ich bin ja vorher im vorgehenden Raum auf den Martin Vogel eingegangen, der 1946 das erste Uran unter Schlema entdeckt hat. Und es ist ganz einfach so, dass die Sowjets in den 1946er ja, haben die angefangen, die Uranlagerstätte zu erkunden. Und das hat dann auch schon die erste Arbeit gegeben. Und es ist nachgewiesen, dass in dieser ersten Arbeitskräfte sind überwiegend einheimische Menschen gewesen, denen der Begriff Schneeberger Lungenkrebs durchaus geläufig gewesen ist. Aber man muss sich vorstellen, es war eine absolute Notsituation. Ich habe also den Bericht eines Amtsarztes aus Schwarzenberg, der also in dieser Zeit geschrieben hat, dass Körpergewichte bei erwachsenen Männern von 45 oder sogar 40 Kilo eher die Norm als die Ausnahme sind. Hunger war allgegenwärtig und der Anreiz, bei diesen Erkundungen mitzuarbeiten, bestand eben darin, dass man nach der Schicht ein warmes Essen bekommen hat. Das waren also süße Nudeln, wie man das bezeichnet hat, oder Kälberzähne. Das war ein Gräubchen-Eintopf. Und ich bin mir sicher, dass damals keiner gefragt hat, ob das Essen vegan ist. Also Hunger war allgegenwärtig, die haben die Schüsseln sicherlich ausgeleckt. Ja, nachdem die Lagerstätte vorbereitet worden ist, kommen natürlich dann tausende Arbeitskräfte zu uns in das Dorf. Am 2. Juni 1947 wird die staatliche Aktiengesellschaft der Buntmetallindustrie Wismut im Amtsgericht Aue angemeldet. Und das ist der faktische Beginn hier bei uns in der Region, wo der Uranerzbergbau der Wismut begonnen hat. Vorher war das alles Erkundung. Und sind also dann ab diesem Zeitpunkt tausende Menschen auch in Schlema zur Arbeit gekommen. Und man muss sich vorstellen, bei einer Einwohnerzahl von 3.500 Menschen haben hier in diesem Kurort 24.000 Bergleute gewühlt 1948. Also das war einerseits die Anarchie der Masse, auf der anderen Seite braucht man nicht viel Fantasie zu haben, um festzustellen, dass also binnen von Monaten der Ort, dieser mondäne Kurort, in Dreck und Schlamm versunken ist und die Halden sich aufgetürmt haben. Das war aber für die damalige Zeit nicht das Problem. Viele, die hierher gekommen sind, hatten ihre Heimat verloren. Die wollten ganz einfach Geld verdienen, ihre Lebensmittelration erhalten und damit war die Sache für die erledigt. Ja, also man hat es nicht zur Kenntnis genommen. Aber das war natürlich die Anfangszeit, die oftmals so spektakulär dargestellt wird. Ab Anfang der 50er Jahre hat sich das Bergbauunternehmen Wismut dann tatsächlich zu einem modernen Betrieb entwickelt und wir haben hier auch eine Darstellung dieser Uran-Lagerstätte oder dieses großen Bergwerkes unter Schlema. Und vielen Menschen ist es eben nicht bewusst, dass tatsächlich unter Schlema das größte Bergwerk Europas errichtet worden ist. Und wenn man sich das anschaut, bei Bergmann spricht von Sohlen, das sind also diese Etagen hier auf diesem Bild. Man hat auf 62 Etagen unter Schlema bis auf 1800 Meter Tiefe Bergbau betrieben. Also das war zum Schluss ein hochmoderner Betrieb. Man muss sich vorstellen, 1980 haben dort in diesem Areal etwa 4000 Menschen in drei Schichten gearbeitet. Ich sage dort immer so salopp, es ist also kein Russenbergwerk, wo man mit einer Wandzeitung und mit einer Flasche Fusel den Betrieb um die Ecke prägt. Ich brauche hier gut ausgebildete Ingenieure und Techniker. Und der Laie, der sich dieses Bild anschaut, dem sind natürlich viele Dinge nicht sofort bewusst. Ist auch normal. Also schon alleine, dass man in 1800 Meter Tiefe einen völlig anderen Luftdruck hat, dass dort eine enorm hohe Temperatur herrscht, weil eben die Temperatur alle 100 Meter bei uns in Europa um 3,3 Grad Celsius zunimmt und dort unten Gesteinstemperaturen von etwa 63 Grad geherrscht haben. Die haben natürlich runtergekühlt auf 25 Grad, aber die Bergleute haben schwerste körperliche Arbeit bei einer enorm hohen Luftfeuchtigkeit durchgeführt. Also die sind nicht jeden Tag saufen gegangen, wie man das so sagt. Die waren dann sicherlich auch froh, wenn die ihre Schicht zu Ende gebracht haben und sich ausruhen konnten. Ja, und man kann hier also viele auf diesen Tafeln, viele dieser Dinge auch selber nochmal ablesen. Was auch sehr schön ist, wir haben also hier auch ein Schema mit dargestellt, damit man dann mal feststellen kann, wie ist denn aus dem schwarzen Uran, wie entsteht dieser sogenannte Yellow Cake, dieses Urankonzentrat. Das Uran wurde ja bei uns in der ehemaligen DDR bis zum Zustand Yellow Cake verarbeitet. Das heißt, Riesenmengen Uranerz sind gemahlen worden, mit Wasser gespült worden. Dann ist dieses Erzkonzentrat mit Schwefelsäure versetzt worden und die Schwefelsäure hat das Uranoxid aus dem Erz herausgelöst und dann hat man das trocken gebrannt und hatte dieses Urankonzentrat, wie das in der Fachwelt bezeichnet wird, dieser Yellow Cake, dieser gelbe Kuchen. Etwa 70% Metallgehalt und in dieser Art ist es dann in die Geheimstätte noch in die Sowjetunion geschafft worden, wo man dann also in Krasnodar 26 und wie diese Geheimstätte alle gehießen haben, das Uran weiterverarbeitet hat. Wir haben dann auch eine sehr schöne Darstellung, wie sich das Leben der Menschen in Schlema gravierend verändert hat. Wir haben also auch eine sehr schöne Darstellung aus dem Jahr 1930, 35 und wir sehen dasselbe Areal dann noch einmal in den 1960er Jahren und wir stellen hier fest, dass also riesengroße Haldenberge aufgeschüttet worden sind. Und das kann man natürlich sehr schön nachvollziehen, weil wir insgesamt 4 Gebäude dort auch dargestellt haben, wo man dann also auch die Lage in dieser Haldenlandschaft nachvollziehen kann. Und wenn man sich dieses Bild anschaut, dann muss man natürlich feststellen, nicht jeder hat ein hohes Lied auf die Wismut gesungen. Es hat also auch viele Menschen gegeben, die unter den betrieblichen Auswirkungen wirklich zu leiden hatten, wenn also die Halde, eine 40 Meter hohe Halde, bis an die Grenzen des Grundstücks herangekippt werden und dort sich der Schlamm über das Grundstück ergießt bei Regenfällen. Also da kommt mit Sicherheit keine Freude auf. Und das ist vielleicht auch die Botschaft, die wir dann auch im nächsten Raum mit vermitteln wollen, weil wir natürlich dann sagen müssen, für uns in Schlema hat sich ja dann 1990 eine völlig neue Möglichkeit ergeben. Also der Übergang in den nächsten Raum ist ja dadurch dargestellt, dass wir also hier die Unterzeichnung des Wismut-Vertrages vom Mai 1990 sehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist in die Sanierungsverantwortung des Uranbergbaus der Wismut eingetreten und hat über einen Zeitraum von 25 Jahren 13,7 Milliarden D-Mark damals zur Verfügung gestellt, um diese Hinterlassenschaften zu sanieren. Und das können wir uns jetzt gerne im Nebenraum nochmal anschauen. Wir sind also jetzt hier im nächsten Ausstellungskomplex, der sich im Schwerpunkt mit der übertägigen Sanierung der Haldenlandschaft in Schlema beschäftigt. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele dieser Bergehalden tatsächlich auch heute noch so existieren. Sie sind an Ort und Stelle saniert worden. Und jetzt kommen wir natürlich zu einer Geschichte, die für viele Fremde erstmal nicht so nachvollziehbar ist. Wir sind also nicht stärker radioaktiv belastet als andere Regionen. Das Hauptproblem hier bei uns in der Bergbauregion ist die Belastung mit dem Edelgas Radon. Das war auch im Uranabbau das Problem, dass also die Bergleute nicht an der Strahlung des Urans direkt erkrankt sind, sondern an den Folgeprodukten des Edelgases Radon, welches nach 3,5 Tagen zu festen Stoffen zurückfällt und dann mit dem Wasserdampf und Steinstaub inhaliert wird. Und man muss sich jetzt vorstellen, in und um Schlema haben sich insgesamt 39 Bergehalden mit über 40 Metern Höhe abgelagert. Und diese Halden mussten sehr aufwendig saniert werden. Man hat sie also abgeflacht auf etwa 25 Grad bis 30 Grad Gefälle, um eine Stabilität herzustellen. Und dann wurden 80 Zentimeter lehm- und tonhaltige Erdschichten aufgebracht und dann noch etwa 30 Zentimeter Mutterboden, um die Halden zu begrünen. Und es ist ganz einfach so, dass diese Halden in enormen Größenmengen sind, die mit Eisen, Arsen und Mangan belastet. Ich habe als Kind auf den Halden mit meinen Kameraden Katzengold gesammelt, Pyrit. Im Mittelalter hat man als Pyrit Vitriolöl gekocht, rauchende Schwefelsäure. Also man will eigentlich gar nicht wissen, was bei Starkregenfällen in den Jahren, wo die Halden unsaniert gelegen haben, sich dort an Schadstoffen in das Grundwasser verabschiedet haben, was dort ins Grundwasser gesickert ist. Und die Sanierung der Halden hat tatsächlich 2 Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht darin, den Eintrag von Wasser in den Haldenkörper zu unterbinden, damit eben diese Schadstoffe nicht gelöst werden. Und gleichzeitig geht es aber auch darum, dass Radon, welches entsteht, eben nicht nach außen gelangt und in die Umgebung gelangt. Radon ist ein Edelgas, welches unsichtbar ist, geschmacklos, geruchlos und auch noch schwerer als Luft. Und wir wissen heute, dass also gerade zum Beispiel im Bereich der Hammerberghalde in den Sommermonaten, wenn dort die Sonne drauf geschienen hat, der Haldenkörper sich so stark erhitzt hat, dass das die kalte, physikalisch schwere Luft unten am Haldenfuß ausgetreten ist und Radon mit sich geführt hat. Und das bringt in dieser Tallage von Schlema schon enorme Probleme. Und Also als erstes ging es also auch um die sogenannte Radonsanierung, um eben zu verhindern, dass weiter dieses Edelgas in Häuserfundamente eintritt und dort auch den gesundheitlichen Schaden anrichtet. Und wir müssen eben heute sagen, dass man das schon sehr gut auf die Reihe bekommen hat, dass also die Radonbelastung enorm gesunken ist und dass natürlich aber auch diese Aufgabe der Senkung der Radonkonzentration auch weiterhin eine Aufgabe ist. Und das ist vielleicht das, was man vielen Menschen nicht bewusst ist. Die haben bis mitbekommen, okay, es ist der Wismut-Vertrag geschlossen worden, es hat einen Haufen Geld gegeben, 25 Jahre saniert, Feierabend. Es gibt aber im Bergbau die sogenannte Ewigkeitsaufgabe. Das heißt, egal welcher Bergbau betrieben worden ist, wenn Bergbau eingestellt worden ist, muss man auf Ewigkeit durch Umweltüberwachung, Umweltmonitoring, wie man das heute sagt, muss man die Region überwachen, damit die Menschen keinen Schaden erlangen, dass also keine Einbrüche passieren, dass kein radioaktiv kontaminiertes Grubenwasser aus der Halde ausdringt und so weiter und so fort. Und das ist eben die Aufgabe, die die Wismut GmbH auch heute noch führt, die ja eigentlich hätte schon längst geschlossen sein müssen nach dem ersten Vertrag, aber das war zum damaligen Zeitpunkt nicht absehbar. Und die Hauptaufgaben, die heute in Schlema bestehen, sind also die Wasserbehandlung und die Umweltüberwachung, so dass also hier keine Schäden entstehen. Und ganz wichtig, etwa 1 Million Kubikmeter Hohlraum liegen oberhalb der Flutungsgrenze. Und dieser Hohlraum muss belüftet werden. Man muss dafür sorgen, dass dort eine ständige Luftzirkulation da ist. Der Bergmann spricht von Wettern, um eben auch dieses mit Radon belastete Grubenluft abzuführen und dort ins Gelände herauszuschaffen, wo also keine Schädigung der Menschen erfolgt. Und das ist bei uns in Oberschlema der Wetterschacht 382, der sich am Golfplatz befindet. Und dort sind ebenfalls Messpunkte vorhanden, wo man das nachschauen kann. Ja, wir haben ein sehr schönes großes Geländemodell hiermit dargestellt. Und vielleicht nochmal der Bezug auch zu dem alten Modell des Kurhotels. Man muss sich vorstellen, die Schlemer konnten also 2 Wochen auf der Weltbädermesse 1935 werben. Das Modell war dann 1990 nochmal interessant, weil der Bürgermeister Barth mit dem Modell vor den Kreistag gezogen ist und dann stolz verkündet hat, dass Schlemer wieder Kurbad wird. Das hat also bloß für ein verständnisloses Kopfschütteln gesorgt. Im angenehmsten Fall, aber viele waren eigentlich auch der Meinung, dass die in Schlemer irgendwo nicht ganz bei der Sache sind, nicht ganz dicht sind, wie man das hier bei uns sagt. Und hat also den Bürgermeister auch mal begrüßt, Liga auf Kuhdirektor, was macht dein Schlammbad? Und er hat natürlich wieder gegengehalten, was für Österreich Bad Gastein soll, für Deutschland Schlema sein. Da kann man sich das Gelächter vorstellen. Ja, und das Modell, was wir hier sehen, das ist zur Expo 2000 angefertigt worden, ist also ein sehr schönes Modell, also fast 2 Meter breit und 3 Meter lang. Wenn man es genau hinschaut, sehen wir auch, das sind auch, ist dreigeteilt und dieses Modell zeigt die Wohnlage Schlema im Jahr 2000. Alle Gebäude, die im Jahr 2000 in der Ortslage Schlema in Wildbach gestanden haben, sind hier abgebildet. Und da kriegt man dann schon mal eine ungefähre Vorstellung auch über die Leistungen der Sanierung. Weil man muss sich wirklich vorstellen, bei uns in Bad Schlema sind in 30 Jahren insgesamt über 1 Milliarde Euro an Sanierungskosten ausgegeben worden, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten. Und das ist schon eine Geschichte, die man erwähnen möchte, weil ohne diese Sanierungsleistung über und unter Tage wäre letzten Endes dann auch der Neubeginn unseres Kurbades überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, es gibt also ein paar schöne Ecken, aber was eben vor allen Dingen eben deutlich macht, es ist so, wenn man sich dieses Modell anschaut, diese Tallage in Schlema, das sind also etwa 24 Quadratkilometer. Und man muss sich vorstellen, dass in diesem Tal 54 Schächte gestanden haben. Und der alte Bürgermeister, der hat natürlich immer so schwärmerisch davon gesprochen, dass in Schlema nie das Licht ausgegangen wäre, weil die Wismut in 3 Schichten gearbeitet hatte. Damit hätte man sicherlich leben können, aber man hat auch rund um die Uhr Krach gehabt, Krawall gehabt. Ne? Und es ist also so, dass Leute, die dort am Schachtgelände wohnen mussten, mit Sicherheit dort auch stark belastet gewesen sind durch diesen ganzen Lärm. Und ich habe das dann 1998 erlebt, als dann der Schacht in Alberoda umgezogen worden ist, demontiert worden ist. Dort sind dem alten Bergmann die Tränen über die Wangen gekullert und die Leute, die dort am Betriebsgelände gewohnt haben, die haben Beifall geklatscht, die sich gefreut haben, dass dort wieder Ordnung einzieht. Am Ende dieses Rundgangs hier im Raum haben wir dann noch eine schöne Darstellung des sogenannten Roten Kamms in Oberschlema. Das ist also ein Geotop, welches ganz wichtig ist für die Herausbildung der Uranlagerstätte. Die Fachleute bezeichnen diesen Roten Kamm auch als sogenannte Gera-Yachima-Verstörung. Wir wissen, dass es etwa vor 320 Millionen Jahren ein Riss in der Erdkruste sich aufgetan hat, der von Gera tatsächlich bis Joachimsthal reichte. Infolgedessen ist das heutige Schlema im Gegensatz zum heutigen Schneeberg um 500 Meter abgesenkt worden und durch diese gewaltigen tektonischen Vorgänge, durch die Hitze und durch diese Kohlenstoff- und Eisenhaltigkeit Vorgänge in der Erde, es hat sich dann diese riesengroße Uranlagerstätte hier gebildet. Nach Nachdem wir uns nun in dem Raum bewegt haben, der die Sanierung der Übertagelandschaft darstellt, gehen wir jetzt rüber in den Raum, der den Neubeginn unseres Kurbades darstellt. Bevor wir diesen Raum betreten, haben wir auf dem Gang dahin nochmal eine ganze Menge an Fotografien, historischen Fotografien dargestellt und auch relativ jungen Fotografien, wo man also auch den Wandel der Landschaft in Schlemer ableiten kann. Ja, und hier in diesem Raum ist natürlich wiederum ein sehr schönes Modell vorhanden, oder besser gesagt sogar zwei. Wir haben also ein Modell, wo unser Kurbad, wie es heute existiert, dargestellt worden ist. Das ist ebenfalls wieder eine Architektenstudie gewesen. Und mit diesem Modell durfte ich schon ein Jahr vor der Baderöffnung in Bayern mit dem Tourismusverband auf Werbung gehen. Also wir haben damals schon ganz massiv angefangen, bevor das Bad überhaupt schon eröffnet worden ist, Werbung durchzuführen. Daneben steht noch etwas tiefer gestellt ein zweites Modell, wo wir also auch das Bad sehen und wir sehen auch ein weiteres Gebäude, die geplante Gläsberg-Klinik. Es war also von Anfang an eigentlich geplant, dass wir zum Gesundheitsbad ein Bettenhaus bauen mit über 200 Betten und man wäre dann über einen Bademantel gegangen in dieses Haus gekommen. Das Tragische an der ganzen Entwicklung hier bei uns in Bad Schlemer ist die Tatsache gewesen, dass zum damaligen Zeitpunkt, als wir unser Bad eröffnet haben, das Heilmittel Radon aus dem Heilmittelkatalog gestrichen gewesen ist und wir damit keine Krankenkasse gefunden haben, die uns für dieses Bettenhaus eine Belegungszusage gegeben hätten. Und das ist natürlich schwierig und deshalb haben wir dann den Vertrag mit dem Architekten gecancelt, der das Haus bauen wollte. Man hat die ganze Sache gedreht und dort, wo die Gläsberg-Klinik stehen sollte, steht heute unser Kurmittelhaus. Und wir mussten auf ambulante Kuren ausgehen. Und wir haben also hier den Weg zum Kurbad dargestellt. Man muss sich vorstellen, wir haben also bei uns in Schlemer Anfang der 1990er Jahre eine sogenannte Doppelblindstudie durchgeführt, wo man also erstmal die Wirksamkeit der radioaktiven Heilwässer bewiesen hat. Und wir haben dann diese ganze Phase des Neubeginns des Bades mit Bau, mit Grundsteinlegung, mit Eröffnung hier schön dargestellt. Und natürlich werden hier auch Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung mit ausgestellt. Das heißt also, rund um Schlemer gibt es natürlich eine ganze Reihe Sehenswürdigkeiten, die für unsere Kurgäste und Besucher Schlemers durchaus interessant sind. Am Ende unseres Rundgangs sind wir jetzt hier in der Mineraliensammlung und das ist, denke ich mal, immer auch ein schöner Abschluss unseres Museumsbesuches, weil wir hier auch sehen können, welche Schönheiten unsere Natur hervorbringt. Die Lagerstätte Schlemer-Alberode hat also insgesamt über 320 bekannte Mineralien hervorgebracht, wo wir eine ganze Reihe schöner Belegstücken hier haben. Der Anfangsbestand dieser Ausstellung waren 50 Mineralienstufen aus dem Bestand der Wismut. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe Schenkungen bekommen von Nachkommen von ehemaligen Bergleuten. Und es ist ein sehr schöner Überblick. Wir sehen also hier richtig schönes Silbererz, wir sehen Kobalt, wir erkennen Wismut und andere Stücken. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, wo dann auch unsere jungen Besucher begeistert sind. Was wir hier mit reingebaut haben, das ist dieser große Bergaufzug. Das ist also auf meine Initiative hin entstanden. Ich habe einen Freund gehabt, der ist leider schon gestorben. Der hat also ihren Bergaufzug mit über 80 Figuren angefertigt. Und zwar Bergaufzug der Wismut, wie er am Filzsee stattgefunden hat. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, weil der Uranbergbau ja tatsächlich diese letzte Periode des Bergbaus gewesen ist, aber eben auch diese Traditionen des 800-jährigen Bergbaus, der vorher stattgefunden hat, auch weitergeführt hat. Und es ist auch gut, dass es auch heute noch so durchgeführt wird. Heute läuft Wismut geschichtlich gesehen sachlich richtig. Am Ende dieser Aufzüge zu DDR-Zeiten am Filzteich war es eben so, dass die dort vorne weggelaufen sind. Als Erste das eröffnet haben, weil sie eben aktiv Bergbau betrieben haben. Ja, und wir haben hier noch ein schönes Modell drin, auch ein sogenanntes Buckelbergwerk. Das ist ebenfalls aus dem Bestand der Wismut GmbH. Die Wismut hat also 1987 mit am Fest im Zug zur 750-Jahr-Feier Berlins mit teilgenommen. Und dort wurden unter anderem auch solche Buckelbergwerke errichtet. Und für die Kinder ist das natürlich immer eine schöne Geschichte, wenn man dann dort an der Kurbel dreht und dann die Bergleute fleißig arbeiten sieht. Weiterhin haben wir hier noch eine sehr schöne Vitrine mit Uranglas. Und das sind wir im Prinzip, das ist das schöne Ende unseres Rundgangs. Wir haben ja vorhin begonnen, 1825 hat in Josef Friedel das Uranglas erfunden. Und wenn wir hier das Licht ausschalten und die UV-Lampe anschalten, dann werden wir sehen, dass dieses schöne grüne Glas, was wir hier sehen, wunderbar fluoresziert. Also eine ganz spannende Geschichte, physikalisch interessanter Vorgang. Und damit sind wir dann am Ende der ersten Runde durch unseres Museums angelangt.
Etwa die Hälfte der Ausstellung war Thema in diesem Podcast. Damit ist schon klar, dass noch einmal ein ganzer Pack an Informationen und Exponaten wartet. Dazu gehören unter anderem eine Mineralienausstellung mit mehr als 200 Stufen, der Bereich Wismutkunst sowie Bergbaumodelle und Gezehe, also die Arbeitsgeräte aus dem Uranbergbau. Zudem lohnt sich ein Blick in die Heimatstube. Für heute ein herzliches Glück auf!